zu einer weiteren Folge Geschichten aus dem Schrank. Wieder ein Versuch des Videopodcasts und ja, diesmal andere Location. Wir befinden uns heute bei mir auf Kammer, an meinem Schreibtisch. Ich habe hier mal ein bisschen was aufgebaut, dass ihr mich, oder dass ihr zumindest das hier, was vor mir liegt, seht, weil heute soll es etwas komplizierter werden. Und deswegen habe ich mir hier ein Blatt hingelegt, wo ich eben später noch was aufzeichnen kann. Aber ich probiere es natürlich auch, so gut es geht, eben mit den Worten zu erklären, um was es denn heute geht. Ja, ich hatte ja vor 2 Wochen, letzte Woche war die erste Videopodcast-Folge, die ja total durchgestartet ist. Deswegen bin ich auch sehr excited. Kleiner Shoutout an die neu dazugekommen sind, jetzt hier wieder einen Videopodcast zu machen. Und ja, vor 2 Wochen ging es ja noch mit einem normalen Podcast über den Unterschied von unserer Hauptmaschine und unseren Hilfsdieseln. Der Unterschied zwischen Zweitakter und Viertakter, besser gesagt. Und ja, heute soll es noch um einen weiteren Unterschied gehen. Und zwar, natürlich, es gibt aber natürlich schon noch mehrere Unterschiede, zumal die Größe und eben auch die Drehzahl, mit denen die Maschinen arbeiten. Und heute möchte ich auf die Bauart drauf eingehen. Eben einmal, jetzt kann ich es mal aufschreiben, hier haben wir bei den Hilfsdieseln, die laufen bei uns mit etwa 720 Umdrehungen pro Minute. Die sind im Tauchkolben. Deren Bauart ist die Tauchkolbenbauart. Und unsere Hauptmaschine, das mache ich hier auf der Rückseite, die läuft maximal mit etwa 79 Umdrehungen pro Minute. Das ist wirklich maximal. Die ist in der Kreuzkopfbauweise gebaut. Was der Unterschied ist, zeichne ich gleich auf. Aber wir fangen natürlich mit dem Standard an, nämlich dem Tauchkolben. So ist auch jeder Automotor gebaut. Und zwar, wie auch der Name schon sagt, Tauchkolben, taucht der Kolben in das Kurbelgehäuse ein. Also der geht einmal ins Kurbelgehäuse rein, im Kreuzkopf nicht. Was das Ganze ist, ich zeichne mal hier unseren Motor auf. Oben haben wir den Zylinder und die Laufbuchse, das sitzt von außen. Und unten drunter ist ein großer Leerraum quasi. Und ganz unten ist unser Ölsumpf. Habe ich ja in der letzten Folge, bin ich kurz drauf eingegangen. Feucht- und Nasssumpf, da sammelt sich das Öl. So, hier oben ist natürlich irgendwie Zylinderkopf mit Ventilen und Einspritzdüsen. Und bei Benzinern natürlich noch der Zündkerze. Das gibt es ja beim Diesel nicht. Und ja, jetzt bewegt sich hier eine Laufbuchse. Hier oben in diesem Zylinder bewegt sich ein Kolben. Dieser Kolben ist ziemlich lang. Also er ist höher, als er breit ist. Auf jeden Fall. Weil dieser Kolben, der wird in der Laufbuchse geführt und seine Höhe quasi, die ist dafür verantwortlich, dass dieser Kolben sich nicht verkantet in der Laufbuchse. Also der muss möglichst gerade drin bleiben. Umso schräger wird, umso schräger er läuft, umso mehr Verschleiß gibt es. Und irgendwann gibt es dann einen Kolbenfresser, dass er sich halt gar nicht mehr bewegt. Dann ist er zu schräg, hat er sich verkantet. Und ja, der ist sehr lang, weil eben diese ganze Länge dafür zuständig ist, dass er möglichst gerade ist in der Laufbuchse. Die Laufbuchse ist dann hier mit etwas Abstand. Dann haben wir um den Raum zwischen den Hubraum, der oberhalb vom Kolben ist, eben zum Kurbelgehäuse abzudichten, haben wir hier einmal Kolbenringe, 3 Stück vielleicht, und die dichten halt eben noch den Zwischenraum zwischen Laufbuchse und Kolben einmal ab, diesen Raum. Kann ich vielleicht hier markieren, diesen Raum. Und dieser Raum ist immer da, weil da muss er sich ja bewegen, aber er sollte möglichst dicht sein, damit eben möglichst kein Verlust entsteht, indem halt zum Beispiel der Druck einfach ins Kurbelgehäuse entweicht und nicht den Kolben runterdrückt. Deswegen muss der auch ziemlich gut, das hat vielleicht schon mal jemand gehört, Kompression, das sagt auch ein bisschen was darüber aus, wie dicht die Kolbenringe eben diesen Hubraum lassen. Ja, jetzt bewegt sich hier dieser Kolben, der ist ja hier, gibt es den Kolbenzapfen. Nein, das ist nicht, ist das der Pleuelzapfen? Kolbenzapfen? Irgendwie sowas. Ist hier ein Loch und da ist eben ein Zapfen durch, eine Welle, und dieser ist verbunden mit dem Pleuel, was dann den Kolben mit unserer Kurbelwelle verbindet. So. Das Zusammenspiel zwischen dem Pleuel und der Kurbelwelle macht quasi aus der Auf- und Abbewegung des Kolbens eine Drehbewegung. So funktioniert der Motor. Kann man sich ähnlich vorstellen wie beim Fahrrad. Da ist unser Knie quasi der Kolben, das sich hoch und auf und ab bewegt, und dann kommt unser Schienbein, also das zweite Teil vom Bein bis zum Fuß, das ist unser Pleuel, und dann gibt es ja bei der Pedale, das ist unsere Kurbelwelle. Also da wird ja auch aus einer Auf- und Abbewegung eine Drehbewegung gemacht. Ja, so entsteht übrigens auch diese Querkräfte, dass sich dieser Kolben verdrehen will, verkanten will, weil er eben nicht ganz hoch und runter laufen soll, sondern eben daraus eben eine Drehbewegung wird und er dadurch automatisch auch in gewisse Richtungen gedrückt wird und dadurch vielleicht sich verkanten will. Ja, jetzt nochmal wie so Tauchkolben. Jetzt haben wir ja das komplette Bild vom Tauchkolbenmotor. Der Kolben taucht eben in dieses Kurbelgehäuse ein, dieses runde Teil hier unten, was ich aufgezeichnet habe, und ja, geht eben da hinein und dann wieder raus. Ist klar. Jetzt, ja, ich glaube, das ist alles gesagt zu unseren Hilfsdieseln, zum Tauchkolbenmotor. Dann können wir zu umdrehen und uns jetzt mit dem Kreuzkopfmotor beschäftigen. Und zwar, so, wie sieht es denn beim Kreuzkopf aus? Ich muss das jetzt heute nochmal aufnehmen, weil ich gestern ein bisschen was verkackt habe beim Kreuzkopf. Nicht ganz richtig erklärt, deswegen mache ich das heute nochmal. Ich will ja hier möglichst keine falsche Information verteilen. Und ja, deswegen erkläre ich euch heute das nochmal zum Kreuzkopf. Ja, wie genau funktioniert das beim Kreuzkopfmotor? Wir haben hier oben im Motor, am Motor haben wir wieder unsere Laufbuchse, oben drüber unseren Zylinderkopf mit Auslassventil und unseren Einspritzdüsen. So ist das bei unserer Hauptmaschine nur. Also gibt es einmal in der Mitte ein Auslassventil. Hier, so kann man sich das vorstellen. Und dann haben wir 3 Einspritzdüsen. Und unten in der Laufbuchse haben wir Spülluftschlitze, die zeichne ich euch hier auch nochmal ein. Das hat aber erstmal nichts mit dem Kreuzkopfmotor zu tun, sondern ist einfach eine reine Wiederholung aus der. Eine reine Wiederholung, komme ich mir so vor wie in der Schule. Wie das mit dem Zweitakter funktioniert. Könnt ihr auch nochmal gerne euch anhören. So sieht das etwa aus. Und dann in der Laufbuchse ist dann unser Kolben, der diesmal aber eher breiter als lang ist. Also wir nennen das auch, dass der ein kleineres Kolbenhemd hat. Beim Tauchkolben gibt es ein größeres, längeres Kolbenhemd, was dann eben dafür sorgt, dass der Kolben sich nicht verkantet in der Laufbuchse. Unser Kolben hat das nicht, hat aber auch hier unsere drei Kolbenringe. Und unser Kolben hat eine Kolbenstange, die kommt hier unten raus und sieht jetzt auf dem Blatt, sieht es aus wie ein T. In echt ist das natürlich alles rund. Genau. An dieser Kolbenstange befindet sich unten dann unser Kreuzkopf, was dann wieder ein Lager ist. Dieses ist ganz wichtig, auch gelagert auf einer Gleitschiene. Also dieser Kreuzkopf kann nur hoch und runter sich bewegen, ist gelagert. Und an diesem Kreuzkopf kommt dann der Rest von der ganzen Bande. Einmal unser Pleuel. Und das dann ist dann verbunden mit unserer Kurbelwelle. Hier ist ja unser Kurbelgehäuse drumherum. Und ja, das ist genau dasselbe Prinzip wie beim Tauchkolben oder beim Fahrrad. Hier mit unserem Kniegelenk und den Pedalen. Ja, Kreuzkopf ist unser Knie. Dann das Kurbelwellen. Nein. Was ist denn das? Kurbelwellen. Lager. Kurbelzapfen. Das ist unser Kurbelzapfen an der Seite. Das ist dann unser Fuß verbunden mit der Pedale. Und die Kurbelwelle ist dann die ganze Pedale. Haben wir drei Lager. Einmal das Kreuzkopflager, einmal das Pleuellager ist das und dann das Grundlager unten an der Kurbelwelle. So entsteht dann wieder aus der Auf- und Abbewegung eine Drehbewegung. Was ich jetzt noch nicht eingezeichnet habe, ist unsere Stopfbuchse. Die befindet sich zwischen unserem Kurbelgehäuse und dem Zylinder. Das ist quasi ein Unterteilungsstück. Diese Stopfbuchse, die dichtet einfach zwischen der Laufbuchse und dem Kurbelgehäuse einmal ab. Da kommt sehr gering nur noch was durch. Bisschen Durchfluss ist immer, weil einfach das zur Schmierung dient. Also jedes Lager kann, oder jede Dichtung, die irgendwie bei eine bewegte Bewegung abdichten muss, hat immer eine gewisse Leckrate quasi. Das dient einfach zum Verringern der Reibung, also zur Schmierung. Weil sonst einfach der Verschleiß sehr hoch wäre. Es gibt Dichtungen, die das nicht haben, zum Beispiel Gleitringdichtung, aber die haben einfach sehr spezielles Material, das total fein ist und so gut wie eben. Und deswegen gibt es dann auch so gut wie keinen Abrieb, keine Reibung. Bei unseren Materialien, die sind alle ja viel größer und deswegen auch nicht so genau bearbeitet. Deswegen ja, muss da auch immer ein bisschen durchfließen, was dann eben schmiert. Was hat denn jetzt dieser Kreuzkopfmotor im Vergleich zum Tauchkolbenmotor für Vorteile beziehungsweise auch Nachteile? Ist ja wesentlich komplexer mit dem Kreuzkopf, mit dem Kreuzkopflager. Aber was bringt uns das eigentlich? Zum einen ist durch dieses Kreuzkopflager verkantet sich unser Kolben schwieriger in der Laufbuchse. Der ist ja extra gelagert und wird extra gerade immer betrieben. Und deswegen haben wir so einen möglichst geringen Verschleiß zwischen Kolben und zwischen den Kolbenringen, die ja den Verschleiß vom Kolben quasi haben, und der Laufbuchse. Weil sich dieser einfach nicht so schnell verkantet und nicht so verdreht wird, wie jetzt zum Beispiel im Tauchkolbenmotor. Außerdem können wir bei dem Kreuzkopfmotor eben durch die Stoppbuchse zwei verschiedene Schmieröle benutzen. Wir haben einerseits bei unserer Hauptmaschine einmal das Zylinderöl, was dafür sorgt für die Schmierung des Kolbens in der Laufbuchse. Und dann haben wir das Schmieröl, was eben dafür sorgt, dass die ganzen Lager, Kreuzkopflager, Pleuellager und Grundlager auch alle gut mit Öl versorgt sind und schön sich bewegen können, schön flutschen können. Und ja, das hat eben den Vorteil, dass wir die ganzen Rußpartikel aus dem Zylinder, die bei der Verbrennung entstehen, nicht bei uns in das Hauptschmieröl gelangen und wir deswegen unser Hauptschmieröl eben ziemlich lange benutzen können und das einfach nicht so verdreckt wird. Beim Tauchkolben gibt es ein Schmieröl, was dafür zuständig ist, dass der Kolben in der Laufbuchse schön flutscht und auch unsere Lager ziemlich rund laufen. Ja, da muss dann öfters mal das Öl gewechselt werden oder einfach insgesamt die Ölbedingungen sind halt nicht so perfekt quasi wie bei uns. Außerdem muss auch unser Zylinderöl, kann dann auch ein ganz anderes Öl sein als das Schmieröl. Zum Beispiel muss Schmieröl muss möglichst lange Ketten haben, die dann halt zwischen den ein Öl besteht aus Kohlenstoffketten und umso länger diese Ketten sind, umso schlechter können die getrennt werden und umso besser sind die Schmiereigenschaften einfach. Kann man sich so vorstellen auch, dass wenn jetzt zum Beispiel dieses Öl zwischen zwei Zahnrädern ist, in einem Getriebe, dann ist die Kraft zwischen den Zahnrädern so groß, dass sie diese Kohlenstoffketten zerteilen können. Und deswegen muss das eben auch ab und zu einfach gewechselt werden, weil dann die Ketten nicht immer kürzer werden. Und bei uns können wir dann möglichst lange Ketten benutzen, dass das halt einfach gut und lange funktionieren kann. Unser Zylinderöl hat aber andere Eigenschaften. Es ist jetzt zum Beispiel, natürlich, es muss schmieren, aber es wird bei jeder Verbrennung, jeder Einspritzung, wird auch etwas Zylinderöl eingespritzt. Diese Zylinderöl-Einspritzdüsen, die befinden sich hier seitlich an der Laufbuchse. Ich meine, wir haben etwa 8 Stück pro Laufbuchse und die sind relativ klein und die spritzen pro Verbrennung, kann man sich etwa vorstellen, wie einen kleinen Tropfen. Jede Einspritzdüse spritzt jede Verbrennung einen kleinen Tropfen Öl ein und dieses Öl, das ist auch immer unterschiedlich zum Kraftstoff, weil unser Kraftstoff hat einen unterschiedlich hohen Schwefelgehalt. Zum Beispiel hat Schweröl einen höheren Schwefelgehalt als Diesel. Deswegen ist Schweröl auch insgesamt dreckiger und das, was am Ende bei der Verbrennung rauskommt, die Abgase, sind viel schädlicher, wenn halt Schwefel in den Abgasen ist, als bei Diesel. Deswegen darf das auch nur begrenzt benutzt werden. Aber ich meine, da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und ja, dieser Schwefelgehalt macht eben bei der Verbrennung, kommt da eine Schwefelsäure raus. Also der Schwefel mit Sauerstoff, so reagiert das dann zu einer Schwefelsäure. Und diese Schwefelsäure, die würde genauso unsere Laufbuchse, das ganze Material in Laufbuchse und Kolben eben angreifen. Und deswegen brauchen wir unser Zylinderöl, was dieses Schwefel, diese Schwefelsäure ausgleichen kann. Und deswegen, und dann wir nicht als Folge haben, dass unsere Laufbuchse total rau wird oder so. Weil das wollen wir eben nicht, weil dann der Kolben nicht mehr so gut drin läuft. Sie muss trotzdem leicht rau sein, damit das Öl schon an der Laufbuchse haften kann, aber halt nicht so rau oder so zerstört werden von dieser Schwefelsäure. Ja, dieses Öl, was wir immer mit einspritzen, das verbrennt dann auch während dem Prozess und was übrig ist, läuft dann einfach runter, aber wird eben, kommt nicht ins Kurbelgehäuse, sondern wird vor der Stoffbuchse eben einfach kann abfließen in einen Tank und ja, sobald es halt einmal auch benutzt wurde, wird das nicht mal neu benutzt, sondern einfach auch irgendwann abgegeben. Es wird nur gesammelt, was übrig bleibt und dann abgegeben. Das ist einfach schon unbenutzbar, wenn man es einmal eingespritzt hat. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ist halt so. Normalerweise ist ja bei Automotoren zum Beispiel, der Ölverbrauch ist ja total schlimm und bei älteren Autos ist das dann öfters so, ja, dass man alle paar tausend Kilometer muss man dann einen Liter Öl oder sowas nachkippen, weil der einfach Öl verbraucht. Da ist dann einfach die Dichtung nicht mehr so gut. Kolbenringe sind nicht mehr gut oder irgendwie gelangt das Öl in den Brennraum. Aber bei uns ist das Zylinderöl eben gerade dazu da, dass es auch mitverbrannt wird und den Schwefelgehalt ausgleichen kann, dass unsere Laufbuchse nicht angegriffen wird. Ja, das war jetzt nochmal sehr komplex. Gestern habe ich es ein bisschen schneller geschafft, aber da habe ich es auch falsch erklärt. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Und hier konntet ein bisschen was Lehrreiches da mitbekommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Dann zu einer bisschen mehr Schnacker-Folge. Und ihr könnt gerne übrigens den Podcast weiterempfehlen, wenn ihr den Eindruck habt, dass ich ganz sinnvolle Sachen erzähle. Und ja, dann kann der Podcast ein bisschen weiter wachsen. Das freut mich. Und ja, dann gibt es noch zum Ende eben eine kleine Song-Empfehlung. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man nach einem Videopodcast noch einen Song quasi in die Schlange packen kann. Vielleicht habe ich das ja bis zu dieser Folge geschafft. Deswegen gab es letzte Folge auf jeden Fall kein Lied. Aber ich empfehle euch trotzdem jetzt ein Lied, und das von Ivo Martin. Das habe ich irgendwie bei Spotify mal gefunden und das heißt Mensch. Ich finde das sehr schön, das Lied, sehr inspirierend, und probiere das mittlerweile auch in meinen Alltag zu integrieren. Er singt davon, dass man manchmal ein bisschen mehr Mensch sein muss, und gerade an Bord ist das vielen nicht so leicht, fällt das vielen nicht so leicht, weil viel Arbeit, viel Stress und bisschen manchmal unmenschliche Arbeitsbedingungen auch einfach. Und ja, gerade deswegen muss man da auch ein bisschen Mensch sein. Und ja, viel Spaß mit dem Song und dann bis zur nächsten Folge, bis nächste Woche und ja, tschüss.